NDR Info. Echo des Tages.
Wünschen wir uns alle Frieden auf der Welt, dass es endlich aufhört, dass Menschen sich gegenseitig umbringen. Es ist so furchtbar.
Diese Stimme wird künftig fehlen. Joachim Fuchsberger starb heute im Alter von 87 Jahren. Ein ausführlicher Nachruf am Ende der Sendung. Und damit guten Abend, am Mikrofon ist Claudia Venor. Willkommen im Echo des Tages mit diesen weiteren Themen. Kampf gegen Terrorgruppe Islamischer Staat. Reaktionen auf Rede des US-Präsidenten und dazu heute auch der Kommentar. Ukraine-Konflikt. EU beschließt Sanktionen gegen Russland. Urteil gegen Oskar Pistorius. Richterin schließt vorsätzliche Tat aus. Und 13. Jahrestag, wie der 11. September 2001 die USA und die Welt veränderte. Zunächst nach Washington. Dort hat US-Präsident Obama in einer 13-minütigen Fernsehrede seine Strategie gegen die Terrormiliz Islamischer Staat begründet. Er kündigte Luftangriffe auch auf syrisches Territorium an, das von der IS kontrolliert wird. Im Nordirak fliegen die USA bereits seit 8. August Luftschläge. Die Rede Obamas und Reaktionen fasst aus Washington Andreas Horchler zusammen.
Endlich findet Obama klare Worte. So reagierten die meisten Zuhörer der Rede an das amerikanische Volk. Obama sagte, was erwartet worden war. Ich werde nicht zögern, gegen den IS in Syrien wie im Irak vorzugehen. Das ist ein zentrales Prinzip meiner Präsidentschaft. Wer Amerika bedroht, wird keinen sicheren Hafen finden.
I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven.
Eine Rede ist ein Anfang, aber noch keine Strategie, kommentierte John Boehner, Sprecher des US-Repräsentantenhauses, die Aussagen des Präsidenten. 475 weitere Soldaten werden in den Irak entsandt. Sie sollen moderate syrische Rebellen ausbilden. Die sollen dann zusammen mit den Bodentruppen der irakischen Armee und kurdischen Kämpfern gegen den IS vorgehen. Amerika zieht nicht in den Krieg, sondern setzt seine Antiterrormissionen fort, so wie in Somalia oder im Jemen, sagte Barack Obama. Ein schlechter Vergleich findet der republikanische Senator Marco Rubio. Der IS ist viel mächtiger, viel reicher als die Al-Qaida-Gruppen in den beiden Staaten. Was, wenn die Strategie nicht aufgeht, fragt Rubio. Bedeutet das dann, der IS wird ein Staat, der sich weiter ausbreitet?
But what if that doesn't work? Does that then mean that ISIL gets to stay? Does that then mean that ISIL gets to, you know, continue to expand?
Außenminister John Kerry sucht im Nahen Osten Partner aus der arabischen Welt für die Koalition gegen den IS. Das wird schwierig, glaubt der republikanische Senator und ehemalige Präsidentschaftskandidat John McCain. Obama müsse jeder Zusammenarbeit mit dem Iran und der Assad-Regierung eine Absage erteilen. Mit seiner Syrien-Politik hat sich Obama keine Freunde gemacht, nachdem er sich aus dem dortigen Bürgerkrieg herausgehalten hat. Es gibt ein großes Glaubwürdigkeitsproblem, sagt McCain. Noch kein Land aus dem Mittleren Osten sei der angekündigten Koalition beigetreten.
There's a huge credibility gap. You'll notice that the announced coalition so far does not include any Middle Eastern country.
Den Republikanern stößt auch sauer auf, dass Obama eine Zustimmung des US-Kongresses willkommen heißt, sich aber nicht aktiv um eine Abstimmung bemüht. Die große Mehrheit der Amerikaner applaudiert Obama, der eine Strategie gegen den Terror formuliert hat. Die Gefährdung der USA durch den IS, die von Obama als nicht akut eingestuft wird, beurteilt der demokratische Abgeordnete Eric Swalwell anders. Europäer und Amerikaner, die sich den Dschihadisten angeschlossen haben, sind doch nur 18 Flugstunden entfernt. Wir müssen den IS im Mittleren Osten schlagen, bevor er hierher kommt.
They're only about an 8 to 10 hour airplane flight away. We must really scrub ISIL over in the Middle East before they come here.
Unter dem Strich konnte Obama mit seiner Rede an die Nation punkten, nicht bei allen, aber bei einer Mehrheit der Amerikaner. Ihm und seiner demokratischen Partei könnte das bei den Zwischenwahlen im November helfen. Bis dahin wird längst noch nicht klar sein, ob die USA in ihrem Kampf gegen den IS erfolgreich sein werden. Der Präsident hat keine Frist gesetzt, aber seine Landsleute auf eine neue, lange Mission vorbereitet.
Zur Rede und Strategie des US-Präsidenten im Kampf gegen die IS jetzt ein Kommentar von Hans-Michael Ehl.
Barack Obama hat eine Strategie, endlich. Immerhin hat er doch noch eine gefunden gegen die Terroristen des selbsternannten Islamischen Staats. Luftangriffe gegen terroristische Ziele im Irak und in Syrien, Training für syrische Untergrundkämpfer, die arabischen Partner stärker zur Verantwortung ziehen und. Das ist immerhin etwas. Der große Wurf ist es nicht und viele Fragen bleiben. Obama reagiert auf die terroristische Bedrohung wie manche seiner Vorgänger mit einer kurzfristigen militärischen Strategie, ohne zu wissen, wohin die Reise nachher geht. Darin unterscheidet er sich in nichts von seinem Vorgänger George W. Bush, der ohne langfristige Strategie in den Irak einmarschierte, und von dem würde Obama sich so gern unterscheiden. Obamas Strategie hört sich an nach ein bisschen Krieg. Luftschläge ja, Bodentruppen nein. Terrorgruppen lassen sich so kurzfristig schwächen, aber nach einer langfristigen Strategie klingt das nicht. Ein bisschen Krieg gibt es nicht. Beispiel Libyen. Da hat 2011 eine Koalition durch Luftschläge dem Gaddafi-Regime den Garaus ausgemacht, hat damit aber gleichzeitig die Flasche geöffnet für das Chaos, das das Land jetzt in den Ruin treibt. Eine langfristige Strategie für die Zukunft des Landes, Fehlanzeige. Obamas kurzfristige Strategie gegen den Terror im Irak und in Syrien ist ein Schritt. Und dann? Dann überlassen wir das Schicksal der Region wieder getrost den Golfmonarchien und anderen diktatorischen Regimen? Nach dem Motto, zwei enthauptete US-Journalisten sind der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, eine der inzwischen überstrapazierten roten Linien. Aber was kümmern uns Regimegegner, die in Gefängnissen in Ägypten, Saudi-Arabien oder Bahrain gefoltert werden und verrotten? Hauptsache Stabilität, Hauptsache unsere Interessen in der Region sind gesichert, egal wer das gewährleistet und egal, mit wem wir da kooperieren müssen? Im Hintergrund bleibt die wichtigste Frage. Haben die USA, hat überhaupt jemand eine langfristige Strategie, einen Plan, wie die Zukunft dieser Region aussehen soll, wohin die Reise für Länder von Nordafrika bis Irak gehen soll? Jetzt akut militärisch einzugreifen und dann die Region wieder sich selbst zu überlassen, eine langfristige Strategie sieht anders aus.
Hans-Michael Ehl kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass die Terrormiliz Islamischer Staat von Deutschland aus unterstützt wird. Dazu zähle die Rekrutierung von Islamisten für den Kampf im Irak und in Syrien sowie Werbung für deren Ziele. Wie NDR, Süddeutsche Zeitung und WDR recherchierten, prüft die Bundesregierung offenbar schon länger ein Verbotsverfahren. Für die Einstufung als ausländische terroristische Vereinigung sei allerdings ein Gerichtsurteil notwendig. Anna Neifer berichtet.
Die Terrororganisation Islamischer Staat soll in Deutschland verboten werden. Das plant das Bundesinnenministerium laut Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Unter das Verbot sollen auch die Symbole fallen, wie etwa die schwarze Fahne der Organisation. Das Zeigen der Fahne ist bislang nicht strafbar. Abgeordnete aller Fraktionen im Bundestag sprachen sich für ein Verbot aus. Das Bundesinnenministerium prüft bereits seit längerem die rechtlichen Voraussetzungen für ein Verbot der Organisation Islamischer Staat. Dafür müsste dem IS nachgewiesen werden, dass er in Deutschland als Organisation aufgestellt ist. Laut Sicherheitsbehörden sei bislang einzig belegbar, dass einzelne Personen in Deutschland die Organisation unterstützten. Gewaltbereite Anhänger des IS hatten die schwarze Fahne bei Aufzügen in Deutschland mit sich geführt, wie kürzlich vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Das Zeigen der Fahne gilt bislang als Sympathiewerbung und ist nicht strafbar. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ soll das Verbot von IS und seiner Symbole bereits am Freitag in Kraft treten. IS hat in der Vergangenheit wiederholt auch in Deutschland Anhänger rekrutiert.
Der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat spielte heute auch im Bundestag eine Rolle. Am Rande der Haushaltsdebatte zum Etat des Auswärtigen Amts äußerte sich dazu Bundesaußenminister Steinmeier. Einzelne Parlamentarier hatten eine stärkere Beteiligung Deutschlands am Kampf gegen die IS gefordert. Aus Berlin Christoph Prössel.
Frank-Walter Steinmeier erteilte einer möglichen Beteiligung Deutschlands an den Luftschlägen der Amerikaner gegen Stellungen der IS im Irak und in Syrien eine klare Absage.
Weder sind wir gefragt worden, das zu tun, noch werden wir es tun.
Ähnlich klang Philip Hammond, der britische Außenminister, der auf einer Pressekonferenz nach einem gemeinsamen Treffen neben Steinmeier stand. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Philipp Missfelder, hatte sich für eine Unterstützung der Amerikaner ausgesprochen, allerdings ohne Waffen.
Wenn es zum Beispiel um Luftüberwachung ginge oder auch um die Frage von Überflugrechten hier von Deutschland aus gesehen, dann bin ich eindeutig der Meinung, dass wir die Amerikaner unterstützen müssen.
Steinmeier wies darauf hin, dass die Bundesregierung bereits Hilfe leiste im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat in Form von Waffenlieferungen. Im Bundestag rechtfertigte der Außenminister bei der Debatte über den Etat des Auswärtigen Amtes seine Politik und kritisierte die Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt.
Ich habe mich gestern sehr geärgert über Ihren Beitrag, der so tut, als hätte ich oder ein anderes Mitglied der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, dass ein paar Waffen für die Sicherheitskräfte der Kurden das Problem ISIS auf irgendeine Weise löst. Ich weiß gar nicht, wie viele Interviews ich noch geben soll, in denen ich in jedem Interview sage, natürlich hängt die Zukunft des Mittleren Ostens nicht an den Gewehren und den MGs für die Peschmerga, natürlich nicht.
Sondern auch an einer politischen Strategie, die die Bundesregierung verfolge. Steinmeier forderte angesichts der Krisen weltweit und der Flüchtlingsströme mehr Geld für seinen Haushalt.
Natürlich bei der Vielzahl der aufwachsenden Flüchtlinge und Flüchtlingslager, wir müssen immer wieder hinschauen, ob die Verteilung einigermaßen ordentlich zustande kommt. Dafür werden wir Sorge tragen. Aber lassen Sie mich eines sagen, wir brauchen dafür auch die notwendigen Ressourcen.
Dieser Meinung ist auch die Opposition. Doch Steinmeier hat in seinem Entwurf eben nicht mehr Geld eingeplant, weil die Bundesregierung das Ziel, für 2015 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, erreichen will. Kritik von den Grünen, Friedjof Schmidt.
In dem Haushalt, den Sie uns hier vorlegen, wird im Einzelplan des Auswärtigen Amtes der Titel für humanitäre Hilfe um sage und schreibe 38% gekürzt. Das ist in dieser internationalen Lage absurd.
Deswegen sei der Haushalt des Auswärtigen Amtes ein schlechter Haushalt, so Schmidt.
Wegen des Ukraine-Konflikts hat die EU neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland beschlossen, die morgen in Kraft treten. Diese zielen unter anderem auf die Energieriesen wie Rosneft oder Transneft. Dem Gasunternehmen Gazprom wird außerdem die Drosselung der Gaslieferungen in die EU vorgeworfen, was dieses bestreitet. Zum aktuellen Stand des Ukraine-Konflikts aus Moskau, Hermann Krause.
Noch bis heute Mittag bestand in Moskau die Hoffnung, dass die EU keine weiteren Sanktionen gegen Russland verhängen wird. Nach Bekanntwerden der Entscheidungen verlor dann der Rubel sofort an Wert gegenüber Dollar und Euro. Auch der russische Aktienmarkt sackte weiter ab. Als erstes äußerte sich der stellvertretende Sprecher des russischen Außenministeriums, Lukaschewitsch. Dies ist eine absolut unfreundliche Aktion, die auch nicht den Interessen der Europäischen Union entspricht. Wir werden adäquate Gegenmaßnahmen ergreifen. Unsere Antwort wird den Schäden angemessen sein, die unsere Wirtschaft wegen dieser Sanktionen hinnehmen muss. Die neuen Sanktionen werden die russische Wirtschaft, die vorwiegend auf Rohstoffexporte setzt, schwer treffen, zielen sie doch unter anderem auch auf die Energieriesen Rosneft und Transneft ab. Der Kapitalbedarf von Rosneft wird aktuell auf 38 Milliarden Euro geschätzt. Angesichts dieser ungerechten Handlungen der EU kann ich nur versichern, dass wir reagieren werden und dass wir den russischen Unternehmen, die ohne ihre Schuld auf die Sanktionsliste kommen, zur Seite stehen. Es ist die Pflicht des Staates, sie in Schutz zu nehmen. Versprach Ministerpräsident Medvedev, der zu Beginn der Woche asymmetrische Maßnahmen angekündigt hatte, ohne diese genau zu definieren. Im Gespräch ist, europäischen und US-amerikanischen Fluggesellschaften die Überflugrechte über Russland zu entziehen. Auch könnte der Import von westlichen Automobilien eingeschränkt werden, meinte ein Berater von Präsident Putin. Insgesamt sollten die Maßnahmen darauf abzielen, die eigene Industrie in Russland anzukurbeln und die europäische Konkurrenz aus dem Land zu verdrängen. Unklar ist, ob auch am Gashahn gedreht wird. Nach polnischer Darstellung liefert Russland seit Dienstag fast die Hälfte weniger Gas als sonst. Die Hoffnung der Europäer, Druck auf die russische Ukraine-Politik ausüben zu können, wird in Moskau eher mitleidig betrachtet. Dazu der Vorsitzende der Duma, Sergei Naryschkin. Anscheinend gibt es noch ein weiteres Ziel der EU, nämlich die Kiewer Regierung in ihrer Politik zu ermuntern. Wenn dem so ist, dann ist die EU dafür verantwortlich, wenn die Waffenruhe in der Ukraine gebrochen werden sollte. Gestern hatte der ukrainische Präsident Poroschenko erklärt, ca. 70% der russischen Soldaten hätten mittlerweile die Ukraine verlassen. Eine Zahl, die von Seiten der NATO heute nicht bestätigt wurde. Noch seien an die 1000 bestens ausgerüstete russische Soldaten in der Ostukraine, erklärte ein NATO-Sprecher. 20.000 Soldaten stünden zudem an der Grenze auf russischem Gebiet. Um eine weitere Intervention zu verhindern, plant Kiew nun, die Grenzanlagen zu verstärken. So sollen dreifache Sicherheitszonen geschaffen werden. Der Plan, eine fast 2000 Kilometer lange Mauer zu bauen, ist auch noch nicht fallen gelassen worden. Auch wenn der Waffenstillstand hält, die prorussischen Separatisten beherrschen mittlerweile fast die gesamte Ostukraine bis runter zum Asowschen Meer.
Es ist 18.45 Uhr, Viertel vor sieben, und Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In den frühen Stunden des Valentinstags am 14. Februar 2013 fielen in Pretoria die tödlichen Schüsse auf Reeva Steenkamp. Abgefeuert wurden sie von ihrem Freund, dem Sprintstar Oscar Pistorius. Seit der Tragödie spielt sich vor den Augen der Welt ein juristisches Drama ab, das nun nach fast 19 Monaten mit der Urteilsverkündung endet. Die Richterin sprach Pistorius vom Vorwurf des Mordes und Totschlags heute frei. In Frage steht nun nur noch fahrlässige Tötung. Die Urteilsbegründung wird morgen fortgesetzt. Einzelheiten von Nina Barth.
Mit versteinertem Gesichtsausdruck, sichtlich mitgenommen vom ersten Tag der Urteilsverkündung, hat Oscar Pistorius am Nachmittag das Gericht verlassen. Wieder musste die Polizei ihn vor Journalisten, Kameraleuten und Schaulustigen abschirmen. Schon früh in ihren Ausführungen erklärte Richterin Tokosile Masipa, Pistorius habe keinen Mord begangen und er könne auch nicht wegen Totschlags verurteilt werden.
Did he fire the shots?
War ihm bewusst, dass es seine Freundin sein könnte in der Toilette? Die Anklage sagt ja, er wusste das genau. Aber dem kann das Gericht nicht folgen. Ich sehe auch keine hinreichenden Beweise für Totschlag. Die Menschen vor dem Gericht reagierten teilweise aufgebracht. Frauenrechtlerinnen hatten stundenlang vor dem Gericht ausgeharrt, um die Familie von Reeva Steenkamp zu unterstützen. Was können wir denn noch tun gegen solche Männer? Wir sind so müde. Ein Mann, der seine Frau umgebracht hat, gehört ins Gefängnis. Eine andere Frau sagt, es kann doch nicht sein, dass Oscar, nur weil er weiß ist und Geld hat, vielleicht nicht ins Gefängnis muss. Auch wenn es für viele Südafrikaner unverständlich ist, dass Pistorius, der während der Urteilsverkündung mehrfach in Tränen ausbrach, nicht wegen Mordes verurteilt wird, so ist der Vorwurf, Tokosile Masipa sei ungerecht, nicht angemessen. Denn auch in Südafrika gilt, ein Angeklagter muss nicht seine Unschuld beweisen, sondern die Anklage die Schuld. In diesem Fall also, dass Oscar Pistorius ein Mörder oder Totschläger ist. Und genau das ist der Anklage in Masipas Augen nicht gelungen.
How could the accused...
Wie hätte der Angeklagte vorhersehen können, dass seine Schüsse seine Freundin umbringen würden? Für das Gericht ist klar, er hat die Möglichkeit nicht in Betracht gezogen, dass er den Menschen hinter der Toilettentür töten könnte und schon gar nicht seine Freundin, denn er ging davon aus, dass sie im Bett liegt. Bleibt die Frage, ist Oscar Pistorius unschuldig? Oder wird ihn Richterin Masipa wegen fahrlässiger Tötung verurteilen? Dann wäre eine mehrjährige Gefängnisstrafe immer noch möglich. Eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung scheint die wahrscheinlichere Variante. Denn für Masipa gibt es keinen Zweifel daran, dass Pistorius, auch wenn er nicht daran dachte, jemanden zu töten, die Schüsse doch bewusst abgegeben hat. Morgen wird sie den Spekulationen ein Ende bereiten.
Was passiert, wenn man rote Blätter kopiert? Und was muss passieren, damit die US-Behörden dem Bundestag Einblick in geheime Akten geben? Nach knapp einem halben Jahr häufen sich die Fragen im NSA-Ausschuss des Bundestags. Der tagte heute erstmals wieder nach der Sommerpause mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen. Marcel Güsken konnte dennoch den ein oder anderen Einblick gewinnen.
Von geschwärzten Akten bis zum Fall Snowden reichte heute das Arbeitspensum des Untersuchungsausschusses. Und beide Themen führten den grünen Obmann Konstantin von Notz zu einer Diagnose über den Aufklärungswillen der Bundesregierung.
Es wird gemauert. Die Bundesregierung versucht hier, den parlamentarischen Aufklärungswillen zu hintertreiben.
Stein des Anstoßes waren unter anderem geschwärzte Unterlagen. Etwa 1000 Akten hatte die Bundesregierung dem Ausschuss zur Verfügung gestellt, der die Späh-Affäre rund um den amerikanischen Geheimdienst aufklären soll. Doch ein Viertel des Materials wurde unlesbar gemacht. Kritik daran gab es quer durch alle Parteien. Jetzt stimmte die Ausschussmehrheit für einen Kompromiss. Eine Clearingstelle soll Problemfälle lösen, erläutert SPD-Obmann Christian Fliesek.
Immer dann, wenn wir ein Dokument bekommen, das Schwärzungen enthält, mit denen eine Fraktion nicht einverstanden ist, dann ist dieses Dokument über das Sekretariat der Bundesregierung vorzulegen und wir erwarten dann auch eine schnelle Reaktion.
Ein Verfahren, das die Oppositionsvertreter im Ausschuss als zu umständlich und zu langsam kritisierten. Die Linke behält sich eine Klage vor. Eine Entscheidung fiel heute im Fall Edward Snowden. Linke und Grüne wollten den NSA-Enthüller nach Deutschland holen, damit er hier als Zeuge vor dem Ausschuss aussagen kann. Doch CDU und SPD setzten eine andere Linie durch. Die Mehrheit habe beschlossen,
Snowden entweder in Moskau zu sprechen oder an einem anderen dritten Ort oder auch über eine Videoeinvernahme,
erläuterte CDU-Obmann Roderich Kiesewetter.
Ihn nach Deutschland zu holen Und das dauerhaft in die Medien zu tragen, ist der berechtigte Klamauk, den die Opposition macht. Entscheidend ist, dass wir mit Snowden sprechen.
Noch im Oktober soll Snowden vernommen werden. Mit scharfer Kritik reagierten Oppositionsvertreter. Absurd sei es, Snowden gerade in Moskau zu befragen. Der Grüne von Notz findet,
dass sozusagen diese PR-Show, die sowieso Putin in diesen Zeiten schon durch Edward Snowden gegeben wird, natürlich damit auf die Spitze getrieben würde. Das ist ein abstruser Vorschlag.
Jetzt spielen Grüne und Linke ihre letzte Karte. Mit einer Verfassungsklage wollen sie durchsetzen, dass Snowden doch noch nach Deutschland kommen kann. Voraussichtlich im Oktober soll die Klage eingereicht werden. Ausgang offen.
Bei der Deutschen Bahn droht ab Anfang Oktober möglicherweise ein unbefristeter Streik. Die Lokführergewerkschaft GDL stellte dafür heute die ersten Weichen. Maßgebend ist, wie sich die Mitglieder am Ende entscheiden werden. Dazu soll zunächst eine Urabstimmung herbeigeführt werden. Bastian Timm berichtet.
Die Gewerkschaft der Lokomotivführer GDL wird ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Deutschen Bahn abstimmen lassen. Das hat der Vorstand der Gewerkschaft heute beschlossen. Der GDL-Vorsitzende Weselski sagte, bis zur Auszählung der Stimmen am 2. Oktober werde es keine weiteren Streiks der GDL geben. Arbeitskämpfe seien bis zum Abschluss der Urabstimmung ausgeschlossen. Zur Abstimmung aufgerufen sind neben Lokführern unter anderem auch Zugbegleiter und Servicekräfte in der Bordküche. Weselski sagte, er rechne mit einer hohen Zustimmung. In der aktuellen Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bahn haben Lokführer und Zugbegleiter bisher in 2 Warnstreiks für mehrere Stunden die Arbeit niedergelegt. Die Lokführergewerkschaft fordert von der Bahn 5% mehr Lohn und eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit um 2 Stunden.
Wir blicken noch einmal in die USA. Dort, insbesondere in New York, wurde heute der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht. Ein Tag, der die Welt veränderte. Die USA wurden vor 13 Jahren erstmals auf eigenem Territorium angegriffen. Sie haben mit Abwehrkriegen gegen die islamistische Bedrohung geantwortet, aber auch mit einer bis dahin nie gekannten Sicherheitsarchitektur. Samuel Jakisch berichtet.
Ausgestattet mit nahezu grenzenlosen Kompetenzen entwickelten NSA und CIA in den Jahren nach 9/11 das größte Überwachungsprogramm in der Geschichte der USA, an deren Ende die Echtzeitüberwachung des gesamten internationalen Telefon- und Datenverkehrs auf US-amerikanischem Boden stand. Nach dessen Enthüllung durch Edward Snowden war es Ex-FBI-Chef Robert Mueller, der vor dem Justizausschuss im Abgeordnetenhaus das gigantische Sperrprogramm der NSA mit dem 11. September verteidigte.
If we had had this program in place at the time, we would have been able to identify Al-Mihdhar.
Mitattentäter Khalid Al-Mihdhar, der sich vor den Anschlägen in den USA aufgehalten und regelmäßig Telefonkontakt mit Al-Qaida im Ausland gehabt habe, wäre mit heutigen Mitteln ohne weiteres identifiziert und festgenommen worden, so Mueller in seiner Aussage. Wären heutige NSA-Programme schon damals in Betrieb gewesen, hätten die Anschläge von 9/11 verhindert werden können.
If we had had this program, that opportunity would have been there.
Der Wiederholung einer nationalen Katastrophe vorzubeugen, dieser Auftrag hatte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bereits zur Gründung der NSA geführt. Mit dem Ziel, ein zweites Pearl Harbor zu verhindern, gründete Präsident Harry Truman die National Security Agency, um die Kommunikation potenzieller Feinde der USA abfangen zu können. Als die Behörde während der Nixon-Administration damit begann, auch Telefonate von US-Bürgern abzuhören, war sie das erste Mal in die Schlagzeilen geraten und Überwachungsprogramme zurückgefahren worden. In der Zeit nach dem 11. September November 2001 jedoch hätten rechtliche Bedenken bei der NSA keine Rolle mehr gespielt, erinnert sich Vito Potenza, ehemaliger Leiter der NSA-Rechtsabteilung, im PBS-Interview.
In that time frame, there was an awful lot going on and we were all worried about the next attack.
In dieser Zeit, als jeder sich vor dem nächsten Angriff fürchtete, kannte ich keine Zweifel. Wäre jemand zu mir gekommen und hätte gesagt, ich glaube, wir verstoßen hier gegen die Verfassung, dann hätte ich das Gespräch wahrscheinlich sofort abgebrochen. Jahrelang hatten die Attentäter vom 11. September unentdeckt in den USA gelebt, ihre Aktionen geplant und sogar Flugstunden genommen. Das sollte sich nicht wiederholen. Auch dass die Überwachung im Ausland vor allem auf Deutschland konzentriert wurde, wo mehrere Attentäter von 2001 rekrutiert und ausgebildet wurden, ist kein Zufall, sondern aus US-amerikanischer Sicht nur logisch. 9/11, never again. Wer die aus europäischer Perspektive häufig als zu gleichgültig wahrgenommene Sicht der Amerikaner auf massive staatliche Eingriffe in die individuelle Privatsphäre verstehen will, der muss nachvollziehen, welche Spuren der 11. September 2001 bis heute im Land hinterlässt. Ein nationales Trauma, das nicht nur das kollektive Gedächtnis der USA bis heute prägt, sondern auch ihre Außen- und Sicherheitspolitik.
La Diada, der katalanische Nationalfeiertag, jährt sich heute zum 300. Mal. 1714 eroberten die Spanier das Territorium. Die Katalanen verloren ihre Unabhängigkeit, für die sie heute wieder auf die Straße gehen und zur Großdemonstration aufriefen. Aus Barcelona berichtet Daniel Sulzmann.
Am katalanischen Nationalfeiertag haben heute in Barcelona mehrere hunderttausend Menschen für die Unabhängigkeit der Region von Spanien demonstriert. Die Teilnehmer der wohl größten Demonstration in der Geschichte Kataloniens bildeten über 11 Kilometer Länge auf zwei großen Prachtboulevards den Buchstaben V, der für den Sieg der Bewegung stehen soll. Unter dem Motto »Jetzt ist die Stunde gekommen« versammelten sich Hunderttausende in den katalanischen Nationalfarben Rot und Gelb in Barcelonas Innenstadt. Vor allem viele Familien mit Kindern nahmen an der Demonstration am katalanischen Nationalfeiertag teil. Am 11. September gedenken die Katalanen der Niederlage im Jahr 1714 gegen den spanischen König Philipp V., der an diesem Tag Barcelona erobert hatte. Zu der Demonstration waren Menschen aus allen Teilen Spaniens angereist. Immer wieder waren in der Menge auch schottische Flaggen zu sehen. In Schottland wird in der nächsten Woche über die Unabhängigkeit von Großbritannien abgestimmt. Die Separatisten in Katalonien erhoffen sich durch einen möglichen Sieg der schottischen Unabhängigkeitsbewegung einen Schub für ihre eigenen Pläne. Bisher wollen sie am 9. November eine Abstimmung darüber durchführen, ob die Region im Nordosten Spaniens einen eigenen Staat bilden soll. Die Zentralregierung in Madrid hat das bereits für verfassungswidrig erklärt. Auch das oberste Gericht Spaniens hält das geplante Referendum für illegal.
Er gehörte zu den Großen des deutschen Fernsehens. Joachim Blecki Fuchsberger ist tot. Er starb heute mit 87 Jahren in seinem Haus in Grünwald bei München. Ein Nachruf von Peter Jungblut.
Sein letztes Filmprojekt konnte er nicht mehr verwirklichen. Joachim Fuchsberger wollte eigentlich mit seinem Kollegen Jan-Josef Liefers in den Bavaria-Studios vor der Kamera stehen. Geplant war ein Fernsehspiel über das Leben im Alter, ein Herzensanliegen von Fuchsberger. Doch nach einem Schlaganfall im vergangenen Jahr und mehreren Krankenhausaufenthalten musste Fuchsberger erneut in die Klinik. Von einem schweren Nierenversagen war die Rede. Das Projekt wurde verschoben. Fuchsberger wurde in Stuttgart geboren, hatte Schriftsetzer gelernt und war im Krieg Soldat gewesen. Übrigens stammt sein Spitzname Blackie aus dieser Zeit. Sein Tarnname soll nämlich Jackie gewesen sein, was Freunde falsch aussprachen. Blackie wurde in der Folge zu seinem Markennamen. Erste schauspielerische Erfahrungen machte Fuchsberger nach dem Krieg im Radio und als Wochenschausprecher.
Allerdings habe ich damals immer gesagt, du lieber Gott, also um 8 und um 10 und um 12 und um 1 die Nachrichten lesen und dann nach Hause gehen, das ist ja nur auch nicht das Gelbe vom Ei. Und dann bin ich zu meinem Verwaltungsdirektor gegangen und habe den gebeten, mich zu entbinden und mir so eine tolle Maschine, das nannte man Magnetophon, vom Sender zu übergeben und ich reise durch die Lande und mache Reportagen.
Als Hauptdarsteller in der Antikriegsserie 0815 gelang ihm der Durchbruch. Das war 1954.
Da bin ich einem Menschen überhaupt für meine Entdeckung dankbar. Das war der ganz große Paul May. Mein künstlerischer Vater, mein Entdecker, der mir als Schauspieler, der ich ja nie war, den Mut gegeben hat. Aber das ist dann, tja, Fügung oder als er entschieden hat, ich brauche keinen Star, ich brauche einen völlig Unbekannten, mit dem sich 7 Millionen deutsche Soldaten identifizieren können. Da er einige meiner Kriegsgeschichten wusste und ich mit ihm befreundet war, kam er auf diese ungeheure Idee, mir diese Rolle, die Hauptrolle des gefreiten Arsch anzubieten.
Er war damals der Typ des smarten Uniformträgers und profilierte sich in den 60er Jahren als Kommissar in den Edgar-Wallace-Filmen. In München bleibt Fuchsberger als Stadionsprecher bei den Olympischen Spielen 1972 in Erinnerung. In dieser Funktion machte er auch heikle Situationen mit, als irrtümliche Terrorwarnungen einliefen, er die Ruhe bewahrte und eine Panik im Stadion verhinderte. Mit zahlreichen Auftritten als Talkmaster, unter anderem in der Sendereihe Heute Abend, fand Fuchsberger in den 80er Jahren ein neues Betätigungsfeld. Seine große Liebe und Wahlheimat Australien machte Fuchsberger zum Thema einer Reportagereihe für den Bayerischen Rundfunk. Lange Zeit lebte Fuchsberger auch auf dem 5. Kontinent. Er hatte neben der deutschen die australische Staatsbürgerschaft. Jetzt ist er in seinem Haus in Grünwald bei München gestorben.
Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Venoir.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.